Was ist dein Grund, warum du glaubst? Also so als Hauptargument deinerseits.
Mhm. Also es ist schwer zu sagen, weil es eine ganze Menge Gründe gibt und eine ganze Menge von Erlebnissen und Geschichten. Das eine ist, dass ich diese Geborgenheit, von der ich gesprochen habe, erlebt habe. Ich habe mit im Alter von 14 Jahren, also zugegeben relativ früh, so ein Gebet gesprochen und da bewusst gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte zu dir gehören. Und das hat sich insofern bewährt, dass ich tatsächlich in allen Situationen, inklusive schwerer Krankheit, inklusive Liebeskummer, was man manchmal vom Erleben her noch schlimmer ist als schwere Krankheit, immer wieder gemerkt habe, du bist nicht allein. Immer wieder gemerkt habe, du bist zwar jetzt traurig, du bist vielleicht verzweifelt, aber es gibt so eine Stabilität unten in deinem Leben drin, die verschwindet nicht. Die ist da. Du hast da einen Boden, wo du immer wieder andocken kannst. Der trägt dich in egal was. Das ist vielleicht der Hauptgrund, jedenfalls, warum ich noch dabei bin. Der zweite, eher intellektuellere Grund ist das, was ich gerade angesprochen habe, was Ähnliches war gestern auch schon, dass ich finde, dass für manches, wo wir eine Intuition für haben, die ich glaube, die wir mit den meisten Menschen teilen, dass es eben mehr oder weniger sinnvoll gibt, dass es gut und schlecht und so weiter gibt, dass dafür mit dem Glauben eine viel rundere, schlüssigere, weniger gezwungene Erklärung möglich ist als ohne. Also jedenfalls als mit der Alternative des Atheismus, wo man dann in solche Definitionen kommt, wo es irgendwie eben das Universum taub ist oder wir nach einer fremden Musik spielen. Von da komme ich nicht zu diesem YouTube-Pathos oder ähnlichen Sachen. Das ist vielleicht so eine Art der intellektuelle Hauptgrund für mich, warum ich das als Gesamtpaket überzeugend finde.
Was ist, wenn man betet, aber es passiert nichts? Und warum, wie soll man dann an etwas glauben, was man nicht sehen kann?
Ja, also wir glauben ja an eine ganze Menge, woran man nicht sehen kann. Die Liebe zum Beispiel. So einen Wind kann man nicht sehen, man kann nur die Ergebnisse des Windes sehen oder so. Was das Beten angeht, habe ich auch schon Verschiedenes erlebt, natürlich. Ich habe erlebt, dass Dinge passiert sind, manchmal auch an der Grenze zum Wunder, aber ich habe auch schon verzweifelt um Dinge gebetet und nichts Sichtbares ist passiert. Ich glaube aber, es ist so etwas wie ein Vertrauensschritt nötig. Der ist in jedem System nötig. Jacques Monod würde auch sagen, wir brauchen den Schritt von Sinnlosigkeit zu irgendwie sich doch für andere hingeben, weil das dann Sinn macht. Aber auch, was Gott angeht, der Vertrauensschritt, dass er besser weiß, was am Ende aufs Ganze gesehen für mich und für die anderen gut ist, als ich selber weiß. Das ist, manchmal ist der Sprung sehr, sehr weit. Ist wirklich eine schlimme Krankheit besser als ohne, was ich mir kaum vorstellen kann. Aber was mir ein bisschen hilft, ist eben das Beispiel zwischen den Kindern und Eltern. Man muss den eigenen Kindern Dinge zumuten, die sie nicht verstehen. Und wo sie sagen, das passt aber nicht dazu, dass ich eigentlich denke, dass Papa mich lieb hat. Also es ist eigentlich, wenn sozusagen jemand mit deutlich weiterem Horizont, mehr Ahnung, mehr Erfahrung und so weiter, mit jemandem zu tun hat, der deutlich weniger Überblick hat, dann ist es unvermeidlich, dass der Weiterblick auch Dinge tut, die der andere erstmal nicht versteht. Das klingt vielleicht für manche schwere Not zu billig, das gebe ich gerne zu. Also ich glaube, für vieles passt das. Ich habe auch manche Dinge erlebt, die ich mir unbedingt gewünscht hätte und hinterher gedacht, oh meine Güte, gut, dass ich das nicht bekommen habe. Inklusive mancher Frauen, in die ich mich verliebt hatte. Aber ich gebe zu, für manche Not ist das vielleicht, sagen manche, das ist mir aber doch zu billig mit dem. Das gebe ich zu. Darauf habe ich auch keine theoretische Antwort. Und glaube trotzdem, das ist mein Vertrauensschritt, dass Gott mit dabei ist. Und wenn Menschen so schwere Not haben, dann stelle ich mich nicht so gerne dahin und halte irgendwelche Vorträge, sondern dann versuche ich einfach dabei zu sein. Und gehe trotzdem davon aus, dass Gott jetzt da ist und dass Gott das jetzt trägt. Auch wenn wir nicht wahrnehmen, wie.
Ich habe vorhin die Aussage getroffen, dass Glaube ein System, also dass in jedem System es so ist. Ist also Glaube aus Ihrer Sicht ein System?
Also es ist natürlich, im Kern ist es eine Beziehung. Aber das ist natürlich, es ist kein extremes Entweder-Oder. Es ist natürlich, einerseits ist es sozusagen im Kern eine Beziehung, trotzdem sind natürlich bestimmte, ich sag mal, weltanschauliche Elemente damit verbunden. Bestimmte Dinge, die man auch in Sätze packen kann, die man auch darstellen kann, um die man dann vielleicht auch streiten kann. Insofern ist es ein Stück beides. Es ist vor allen Dingen eine Beziehung, aber zu jemandem, über dem ich dann auch Aussagen machen kann. Und das kann man dann System nennen, obwohl es jetzt kein vollständig geschlossenes System oder sowas ist. Aber insofern hat es auch da, also allein wenn ich sage, Gott hat die Welt geschaffen, das ist ja eine Satzwahrheit, über die man irgendwie reden kann. Insofern hat es auch Teile, die man dann irgendwie System nennt. Es hat auch Anteile von Lehre, also mit EH geschrieben natürlich. Es hat insofern auch Anteile von Weltanschauung. Aber im Kern ist es eine Beziehung. Insofern sind all diese Begriffe und Sätze und Erklärungen auch immer möglich, aber irgendwie reichen sie auch nie so ganz.
Danke.
Was ist deiner Meinung nach der Grund oder die Gründe dafür, dass Leute anderer Religionsgemeinschaften, also zum Beispiel jetzt Muslime, genauso begeistert davon erzählen und auch glücklich sind?
Ja, also mit dem Glücklichsein, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das jetzt als völliges Wahrheitskriterium anzuwenden. Zum einen, also selbst Ruth V. zum Beispiel, wenn man ihre Texte liest, sagt nicht, also selbst, mein Leben ist irgendwie einfach glücklich. Dafür hat sie so viel Leid gesehen und sie hat große Erfolge gehabt bei der Lepra-Behandlung. Dafür kommt dann wieder ein Erdbeben und macht vieles wieder kaputt. Und glücklich heißt ja nur, dass, also glücklich ist zum Teil einfach Glückssache. Es gibt Menschen, die haben einfach eine gesunde Konstitution und andere sind einfach kränker und so weiter. Also ich würde nicht einfach sagen, Glück ist nicht das, für mich nicht der oberste Maßstab oder der oberste Beweis. Das wäre auch so ein bisschen, wie der Viktor Frankl würde sagen, die Frage, wie werde ich glücklich, ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie nämlich meine Verantwortung war. Und auf diesem Weg stellt sich oft dann auch Glück ein, aber sozusagen nicht einklagbar. Ich glaube, dass die Gründe von anderen Religionen unterschiedlich sind. Das lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Nur, ich komme ja nicht drum rum. Also ich kann ja irgendwie nicht sagen, dass es alles gleich war. Das passt ja nicht zusammen. Weil auf der Ebene des Systems ist es nicht identisch. Da sind schon erhebliche Lehrunterschiede einfach drin. Auch Unterschiede in der Vorstellung von Gott drin. Und im Blick auf Muslime habe ich es jedenfalls öfter erlebt, dass sie auch in Gesprächen sagten, na, sie haben auch nicht unbedingt die Glückskategorie verwendet. Die haben gesagt, wir glauben, dass das wahr ist. Haben aber zum Beispiel eine Frage, die für mich sehr zentral ist, bei der Frage nach der Vergebung. Weiß ich, dass Gott mir vergeben hat? Da kommen die in der Regel zu anderen Antworten, als die Bibel oder der christliche Glaube. Da sagen die in der Regel, ja, Gott ist barmherzig, er vergibt grundsätzlich tendenziell auch. Aber ob das für mich reicht, ob ich Vergebung habe, das werde ich am Ende meines Lebens erfahren. Bis dahin ist es eher was Ungewisses. So habe ich es jedenfalls von Muslimen öfter gehört und auch gelesen. Das ist schon ein erheblicher Unterschied dann im Leben. Also ich könnte das nicht aushalten. Das ist natürlich eine sehr subjektive Aussage, aber wenn ich ausgerechnet bei Gott, also bei allen anderen ist es ja schon schwer genug, wegen Vorgesetzten hat, wo man nicht weiß, wie er zu einem steht. Aber wenn ich ausgerechnet bei Gott, aber die entscheidende Frage über mein Leben kriege ich am Ende beantwortet. Wow, das fände ich also sehr schwer zu tragen. Wie Menschen zu ihren Überzeugungen kommen, ist natürlich eine sehr komplexe, unterschiedliche Geschichte von Erziehung, von allen möglichen Einflüssen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es am Ende irgendwelche Dinge geben muss, die wahrer sind als andere. Sonst kommt man irgendwie, also sonst macht es überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwas zu sagen.
Vielleicht trifft es Erfüllung dann eher.
Ja.
Also die sehen sich ja auch in ihrem Lebensstil dann, was Gläubige auch erfüllt.
Ja, das stimmt, aber das subjektive Gefühl der Erfüllung ist jetzt auch tricky. Also, jetzt verstehen Sie mich falsch, ich bin spontan aus der Hüfte geschossen. Ich will es auf keinen Fall Muslime pauschal mit Nazis vergleichen, aber auch bei einem Nazi könnte es sein, dass er persönlich erfüllt war, weil er seine Idee vom Leben verwirklicht hat. Oder irgendein anderer Verbrecher oder was auch immer. Also, das muss nicht heißen, dass es stimmt. Das muss nicht heißen, dass es wirklich war oder wirklich gut war. Das kann auch bei Konzepten eintreten, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass sie unwahr sind. Also ich stehe auch nicht hier und sage, ich bin jeden Tag so glücklich, und das ist jetzt der Beweis für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Ich habe auch unglückliche Tage, aber die Frage, in der Verantwortung stellt sich trotzdem. Und da finde ich die christliche Antwort eben aufs Ganze gesehen ziemlich plausibel.
Also im Buddhismus zum Beispiel gibt es auch Bodhisattva schon oder sowas. Das sind Menschen, die von Grund auf zu verpflichten, ihr Leben und ihre Seele auch über den Tod hinaus von weiteren Wiedergeburten so weit den Dienst an den Menschen und der Freude für Leid zur Verfügung zu stellen, bis auch mit all den Wesen und Freizeit.
Wie bitte?
Das mal beim Leben anzusetzen. Also, das ist ja genauso der Dienst an den Menschen. Das ist genauso dieser Lebens.
Ein bisschen lauter.
Ja.
Ich habe nichts verstanden.
Also ich versuche jetzt mal, ich sage jetzt noch das Mikrofon. Er fragt nach dem Buddhismus, wo es ja die Vorstellung, die Idee der Bodhisattvas gibt, also Menschen, die, also quasi schon eigentlich schon weiter sind, aber um des Dienstes willen, um für andere Leiden zu verringern, nochmal sich hingeben quasi, wenn das ungefähr trifft. Und da meinte er, das ist doch ungefähr die gleiche Vorstellung von Dienen. Ja, würde ich auch sagen, diese Vorstellung von Dienen ist nicht notwendig exklusiv christlich. Es gibt, vielleicht kennen Sie auch noch von, wer war das noch? John F. Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Das ist eine ähnliche Variante, dann in dem Fall mit amerikanischem Patriotismus gemischt. Jetzt würde ich mal auf der einen Seite auch den Buddhismus erstmal sozusagen im Vergleich zu Atheisten auch auf eine Art als Verbündete in den Zeugenstand rufen. Denn da geht man auch davon aus, dass die Welt zwar keinen persönlichen Gott hat, aber immerhin sozusagen eine gegebene Ordnung. Das ist kein sinnfreies Irgendwas, sondern es gibt sozusagen bestimmte Gesetze da drin und die gelten. Und da sind wir auch mit den Buddhisten sozusagen tatsächlich einer Meinung. Trotzdem gibt es dann natürlich, stellen sich andere Fragen. Also die Vorstellung vom Dienen ist durchaus ähnlich. Für mich macht es aber nochmal einen Unterschied. Im Christentum ist es so, dass das nicht nur eine Regel oder ein ethisches Ideal oder sowas ist, sondern dass Gott selber, also ein persönlicher Gott, das so lebt und zugleich uns dazu auffordert. Also sozusagen in der Mitte, es ist also nochmal, es ist nicht nur eine Idee, sondern es ist ein Leben, eine Person, die genau das so tut und uns gegenübersteht. Und das ist für mich nochmal was anderes, ob ich sozusagen mit solchen Regeln umgehe. Und da natürlich mich manche ganz, ganz toll für andere einsetzen, was wie gesagt auch manche Atheisten tun. Da liegt für mich aber dann auch ein großer Unterschied. Abgesehen natürlich auch von der Vorstellung mit den Wiedergeburten, die dann anders ist. Also die es Christentum ja so nicht gibt, da gibt es sozusagen ein Leben und dann sind wir entweder in Gottes Ewigkeit oder nicht. Und es ist dann nochmal ein Unterschied auch, ja, vielleicht berührt sich das auch bei der Frage mit dem, bei der Vergebung, denn wenn ich den Buddhismus richtig verstehe, wo ich zugeben muss, kein Experte zu sein, ist ja dieses schlechte Karma, was ich ansehe, muss ich selber abarbeiten. Also auch da ist es am Ende ein zwar sehr gerechtes System, aber auch eins, wo ich schon ja, richtig reinhauen muss. Im Christentum ist es sozusagen, ist im Bild gesprochen so, dass Christus das schlechte Karma mir abnimmt. Also da wird jetzt nochmal dieser Dienst nochmal sehr, sehr konkret, das ist Gottes Dienst. Deswegen sagt er, der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Er nimmt mir mein schlechtes Karma ab und ich bin in dem Augenblick, wo ich ihm mich anvertraue, davon befreit. Das finde ich eine sehr, also sehr erleichternde Sache und eine sehr, ja, sehr, sehr erleichternde Sache, das in Anspruch nehmen zu können.
Einen Schritt weiter wärst du noch viel gerechter, viel barmherziger und viel schöner, wenn es für jedes Kind gewesen. Also egal welche Glaubensrichtung, was auch immer, also grundsätzlich gelten. Also wenn sich überhaupt nicht mehr eine Frage danach stellen will, sondern halt, ich verstehe den Glauben natürlich mit der Kraft. Wenn ich mein Leben nach dem Glauben ausrichte, bin ich vielleicht nicht derjenige, der sich in Ecke stellt, und Namen gestellt und sagt, alles ist blöd. Sondern ich stehe vielleicht drauf und sage, okay, ich habe was hinter mir, ich bin irgendwo aufgefunden worden und ich agiere jetzt.
Ja.
Aber wäre es nicht halt grundsätzlich, also auch im Sinne Jesus, zu sagen, jeder Mensch, jedes Lebewesen, egal wie auch immer, ist der Sünde auf dem Grund bei Gott lang?
Also, wenn das so wäre, gäbe es natürlich ein Problem. Denn, also vielleicht mehrere auch, aber eins fällt mir von da ein. Es könnte ja bedeuten, dass dann sozusagen ein Täter gegenüber dem Opfer Recht behält. Also jetzt mal ganz zugeben, etwas klischeehaftes Beispiel. Adolf Hitler ist dann irgendwie auch bei Gott und sagt, ha, hallo, ne, habe ich doch am Ende richtig gemacht, oder? Am Ende haben wir alles Gleiche und ich habe vorher meine ganzen kranken Sachen irgendwie verwirklichen können und ihr seid dafür draufgegangen. Also,
ja, ich meine auch bei Adolf Hitler hat der Gott nicht eingegriffen und daran hin. Also, er kann natürlich im Nachhinein sagen, ja, okay, es war ein Fehler, aber deswegen muss er dafür nicht in die Hölle.
Naja, aber er kann jedenfalls, ich sag mal, ohne dass sich bei ihm was ändert, kann er nicht einfach so dabei sein. Das ist mein Punkt. Also ich bin überzeugt, Gott hätte, also selbst er hätte Vergebung haben können, wenn er dazu bereit gewesen wäre. Vielleicht hat er es auch, was weiß ich. Aber es kann nicht sein, dass es ohne Änderung einfach so am Ende kommt alles irgendwie so schön zusammen und alle treffen sich wieder und es hat sich nichts getan und wir sagen alle Hallo und trinken Kaffee. Das wird nicht sein können. Also es muss irgendwann mindestens etwas geben, wo auch Täter umkehren, wo sie das einsehen, wo sie um Vergebung bitten. Und das kann nicht sein, dass sie einfach dreist weiterspazieren und dafür sozusagen noch irgendwie belohnt werden.
Sonst hätten wir doch keinen freien Willen, oder? Also, wenn jetzt ich diese Entscheidung gar nicht hätte, mich zu entscheiden für den Glauben oder für den Atheismus, dann wäre ja praktisch in meinen freien Willen eingegriffen. Und dann hätte ich ja selber gar keine Selbstbestimmung, gar kein Recht mehr, mein Erleben selbst zu bestimmen, oder?
Ja, also Gott zwingt mich. Ne? Und, bitte.
Aber nochmal zu dem Punkt, wäre doch so, wir wissen noch über ein paar Aussagen vom Himmel, dass man da frei von Leid sein wird. Und dann wird es ja passen, Adolf Hitler hätte vielleicht damals ein schlechtes Gewissen gehabt oder auch nicht. Aber im Himmel wäre er ja ein leidensfreier Mensch gewesen. Und dann wäre es ja ganz okay.
Aber dafür muss er sich ändern. Also ich möchte es mal so sagen. Es gibt ja ein Bild am Ende der Bibel, im letzten Buch in der Offenbarung des Johannes. Da heißt es mal, da wird der Himmel mit einer Stadt verglichen. Und es heißt, die Stadt hat keinen Tempel und keine Sonne mehr, denn Gott selber ist der Tempel und die Sonne. Also Gott erfüllt sozusagen alles in allem. Und jetzt, wenn jemand in dem Bild gesprochen, es gibt ja die fiese Krankheit der Sonnenallergie. Dass Menschen, wenn sie Sonnenstrahlen abbekommen, allergisch reagieren. Das ist wirklich übel, weil man dann sich eben sehr viel im Haus und im Schatten aufhalten muss und so. Also mindestens diese eine Qualifikation, sag ich mal, müsste man haben, wenn man es in diesem Himmel aushalten will, dass man diese Sonne akzeptiert. Wer sagt, diese Sonne will ich nicht, auf diese Sonne reagiere ich allergisch, bei dieser Sonne laufe ich raus, der wird da nicht rein können. Das liegt sozusagen in der Natur des Himmels. Der Himmel ist kein Ort, wo Gott der Vermieter ist, der ab und zu mal auftaucht, sondern er erfüllt es vollständig. Und deswegen liegt es in der Natur der Sache, dass wer da sozusagen leben will, wie auch immer das Leben dann aussieht, muss das jedenfalls akzeptieren.
Also ich würde ja jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten, aber es wäre doch der Fall, sobald man in den Himmel kommt, sieht man quasi die Allmacht Gottes. Und das dürfte ja dann allein Motivation genug sein, sich zu ändern.
Wenn es am Ende dazu kommt, dann gut. Also ich bin ja sowieso nicht der, der es am Ende zu entscheiden hat. Nur wichtig wäre mir, dass es nicht einfach so geht. Es müsste dann, also auch Adolf Hitler oder wen immer man jetzt einsetzen möchte, müsste sich insoweit ändern, dass er dieses Licht akzeptieren kann. Und in diesem Licht wird er erkennen müssen, dass er unwahr gelebt hat, dass er ein Täter ist, dass Menschen unter ihm gelitten haben und so weiter. So, wie jetzt genau dieser Moment des Umbruchs stattfinden könnte, da mag man jetzt spekulieren. Ich glaube aber nicht, dass Gott irgendjemanden dazu zwingt. Und es gibt Menschen, die halten, ich sage es mal, ums Verrecken an ihrem Selbstkonzept fest. Es gibt Menschen schon in dieser Welt, die zerstören ihre Familie, die zerstören ihr Leben, um irgendeiner Idee von sich selber willen. Und wie das jetzt im Blick auf die Ewigkeit aussieht, möchte ich einfach Gott überlassen. Und das Geschehen auch Gott überlassen. Ich bin da nicht der Richter, ich habe da nichts zu entscheiden. Ich habe auch den Prozess, Gott sei Dank, nicht in der Hand, der dann irgendwie geschieht. Aber ich halte es für vorstellbar, dass Menschen auch dann noch sagen, nein, 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 mein Wille soll geschehen. Also C.S. Lewis, der Autor, hat es mal so formuliert, am Ende wirst du noch zwei Sorten von Menschen geben. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, also jetzt sagen, diese Sonne akzeptieren, und die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und das sind dann die, die sagen, ich will auf jeden Fall selber der Boss bleiben und diesen Gott nicht akzeptieren. Das ist natürlich auch nur so ein Modell, aber ja, das wäre vielleicht so.
Und was passiert dann? Wenn der Boss bleiben will?
Also, ich habe da kein. Die Bibel redet davon natürlich immer nur in Bildern. Es geht auch nicht anders, weil es. Wir sind da nun mal nicht. Ob es da überhaupt noch Raum und Zeit gibt, das wissen wir ja alles nicht. Von daher kann sie nur in Bildern sprechen. Jetzt gibt es einen Punkt, der innerhalb der Christenheit umstritten ist. Die allermeisten biblischen Formulierungen, die davon sprechen, von dieser, ich sage mal, von dieser dunklen Möglichkeit, die allermeisten Worte sprechen einfach von Vernichtung. Die werden dann eben vernichtet, die sind nicht mehr da, die können nicht existieren, die haben keine Zukunft. Die kommen nicht rein in sozusagen Gottes Zukunft. Jetzt gibt es einen Streit darüber, ob die sozusagen in einem ewigen Ort irgendwie bleiben, den man dann Hölle nennt, oder ob die eben in Anführungsstrichen nur vernichtet werden. Es gibt zwei, drei Bibelstellen, die klingen tatsächlich nach einem ewigen Ort. Wenn man sich genau anschaut, sind das allerdings metaphorische Begriffe. Und da kann man jetzt über die Auslegung streiten. Ich habe lange Zeit vertreten, es muss ein ewiger Ort sein, den auch der größere Teil der christlichen Tradition so darstellt. Habe mich aber noch mal genauer damit beschäftigt und bin da stark in Zweifel gekommen. Also die biblische Hauptlinie ist eigentlich schlicht Vernichtung. Was schlimm genug ist. Was schlimm genug ist, wenn jemand vernichtet wird, der Ewigkeit haben sollte, der ewig bei Gott sein kann, der ewig im Licht sein kann. Wenn er vernichtet werden muss, ist das schlimm genug.
Eine letzte Frage. Haben wir noch Zeit?
Du hast gegen Ende deines Vortrags gesagt, dass, also wo du das Gebet angeboten hast, dass wir, wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dann mit drin sind bei diesem Zuhause. Mhm. Und mich hat das Wort mit drin ein bisschen gestört, weil wenn du sagst, dass diese angeborene Intuition nach der Sinnsuche universal ist und wenn du sagst, dass Jesus' Vergebung am Kreuz universal ist, dann ist auch dieses Zuhause universal für mich. Das ist die logische Schlussfolgerung.
Ich würde so sagen, Ewigkeit in unserem Herzen heißt es da, im Buch Prediger, glaube ich, das ist universal, also das ist angelegt. Aber klar, das ist unser Ursprung. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass da drin aktiv zu leben automatisch universal gesetzt ist. Viele Menschen leben offensichtlich auch nach ihrem eigenen Konzept nicht da drin. Oder sagen, das Konzept gibt es gar nicht oder sonst was. Und da glaube ich auch, Gott zwingt nicht. Also die Vergebung wird nicht automatisch sozusagen über den Kopf drüber gegossen, selbst wenn man die gar nicht haben will. Vergebung auch zwischen Menschen setzt ja mindestens voraus, dass ich irgendwie sowas ein bisschen einsehe, dass ich falsch lag. Sonst klappt das ja nicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, alles gut. Und der andere sagt, also, ne, hätte meine Frau geschlagen, also habe ich nicht. Ne, aber, und würde dann sagen, ja so, ich kann doch von dir erwarten, dass du mir immer vergibst, ist doch alles gut. Das ginge nicht. Ich müsste mindestens irgendwie sagen, okay, das war wirklich nichts. Und so ist es bei Gott auch. Es steckt was Universales drin. Deswegen stehe ich auch hier und sage nicht, das gilt für dich und für dich und für dich vielleicht nicht und für dich vielleicht auch nicht, müssen wir mal sehen. Sondern das Universale, das gilt für alle. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ohne Einschränkung. Aber es ist trotzdem kein unausweichlicher Zwang. Und deswegen macht es einen Unterschied und deswegen kann ich es auch nur empfehlen, wenn man sagt, das ist es, ich will da rein, das Gott in so einem Gebet zu sagen.
Ja, was ich mir halt denke, ist, wenn diese Sinnsuche da auch in jedem drin ist, aber manche sind sich dessen nicht bewusst, dann kann es ja aber genauso sein, dass diese Ewigkeit in jedem drin ist und manche Leute sind sich dessen noch nicht bewusst. Also dass es nicht heißt, ich muss irgendwie erst was tun, damit ich die Tür aufmachen kann, um reinzukommen, sondern vielleicht muss ich mir einfach klar werden, dass es so ist. Also das hast du mit diesem, ich muss bereit sein zu erkennen, dass ich was falsch gemacht habe, aber ich bin da trotzdem vielleicht schon in der Vergebung drin.
Das mag es geben. Also dieses Gebet, was ich damals so ähnlich gesprochen habe, was ich euch auch gerne vorstelle, wenn ihr nachher zu mir kommt. Ich sage nicht, dass es ohne dieses Gebet auf keinen Fall möglich ist. Das ist nicht der Punkt. Das ist, es gibt Leute, die wachen irgendwann auf und sagen, jetzt ist es passiert. ich weiß jetzt, dass ich Christ bin oder sowas. Das muss nicht an so einer Form hängen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich mir dem bewusst bin, wie Sie sagen, oder nicht. Und ich möchte gerne bewusst machen und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, Dinge, die uns bewusst werden, auch irgendwo festzumachen. Und dafür dient dieses Gebet. Wie gesagt, es wird am Ende nicht so sein, dass Gott die Karte mit diesem Gebet sehen will und sagen, an welchem Datum ist es unterschrieben worden. Es gibt Menschen, die haben sowas überhaupt nie im Leben, aber wissen, dass sie drin sind. Oder es ändert sich, in eines Morgens wachen sie auf. Wir hatten mal in der Gemeinde einen aus einem sehr naturwissenschaftlich geprägten Menschen, der hat dann auch in so einer Art Kurs teilgenommen, wie es hier denn mehr stattfindet, und war skeptisch und alles Mögliche. Und dann ist in diesem Zeitraum sein Vater verstorben. Der hat ihn dann besucht, als er starb, und stand dann an seinem Bett und betete plötzlich das Vaterunser. Und hinterher hat er dann erzählt, er hat sich dann taufen lassen. Hinterher hat er erzählt, in dem Moment war ihm klar, ich bin da schon drin. Dass ich jetzt automatisch das Vaterunser gebetet habe und nicht irgendeinen Goethe-Spruch zitiert habe oder einfach nur geschwiegen habe, da merkte er selber, ups, eigentlich bin ich schon drin, wo ich mir gar nicht drüber klar war. Wir haben ihn trotzdem getauft, nachher. Auch das ist nochmal eine Stärkung, das festzumachen, das sichtbar, spürbar zu machen. Aber natürlich gibt es sowas. Ich möchte nur gern dazu helfen, sich darüber klar zu werden. Und manchmal ist eine große Hilfe, dieses Klarwerden auch mit sowas sozusagen zu dokumentieren. Und auch ein Stück, weil es manchmal auch ein Stück Sprung sein kann. Also es gibt Menschen, die wachen auf und dann ist es so. Es gibt Menschen, die müssen ein bisschen springen. So wie man sich manchmal eben klar werden muss, dass man sich in jemanden verliebt hat. Es mag zwar sein, aber trotzdem, manchmal muss man sagen, okay, jetzt habe ich es ausgesprochen. Das stimmt ja tatsächlich. Und so in dem Sinn ist das als Einladung gemeint.
Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.